Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Eigentlich vollbracht, haben wir uns so daran gewöhnt, aber eigentlich ist das Wort ist so, das Ziel ist erreicht. Was zu erledigen war, ist erledigt worden. Es ist beendet. Der Auftrag, sein Auftrag zum Heil, zur Erlösung war beendet. Es ist vollbracht. Es ist das Ziel. Ich habe mein Ziel erreicht. Es ist vollbracht. Stark. Ja, wir haben ja den Monatsspruch. Den habt ihr auch auf dem Termininfoblatt von der Gemeinde. Ich baue meine Gemeinde, habe ich oben überschrieben. Jesus hat es ja gesagt, ich will, eigentlich wörtlich heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen, nicht nur ich will. Alles, was wir in der Bibel übersetzt haben mit ich will, steht eigentlich immer ich werde. Ja, wo steht du sollst, da steht in der Bibel eigentlich du wirst. Das haben unsere Bibelübersetzer falsch übersetzt. Die ganzen 10 Gebote stehen zum Beispiel nicht in der Du-sollst-Form, sondern ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter haben, du wirst nicht falsch treu, du wirst nicht. Stehen alle in dieser Du wirst. Also du sollst gibt es gar nicht. Oder auch im Neuen Testament steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, steht nicht geschrieben. Es steht, ihr werdet heilig sein, weil ich heilig bin. Ihr werdet. So, es ist von, das ist wahrscheinlich vom Lutherbibel, haben es die anderen dann auch wieder so übernommen, ist da nicht so richtig. Ich baue meine Gemeinde, die Pforten, und Jesus sagt, die Pforten des Totenreichs werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Also für mich ist das ein total super starker Vers, weil ich bin Gemeindegründer. Während meines Theologiestudiums fing ich an, die erste Gemeinde zu gründen. Und das sind ja jetzt schon über 40 Jahre. Über 40 Jahre, wo Marita und ich auf dem Weg sind, Gemeinden zu gründen. So, das Gute ist, dass wir diesen Job nicht von uns aus alleine machen, sondern Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und dann sagt euch, und dann verspreche ich euch noch was. Die Pforten des Totenreichs werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Man könnte es auch deutsch übersetzen, verständlicher. Die Pforten des Totenreichs werden meine Gemeinde nicht besiegen. Weil er ist stärker, er ist der auferstandene Herr und er baut seine Gemeinde. Natürlich baut er seine Gemeinde mit Menschen. Aber stell dir vor, ich müsste Gemeinde bauen und Ideen dafür entwickeln und so weiter, da ist es doch ganz praktisch, den Herrn anzuschauen. Der Herr sagt, hey, guck mal, so machen wir das. Und so bauen wir nach seinem Muster Gemeinde und bleiben auch in dieser seiner Vorlage, ohne da Dinge abzuändern. Ich warte auf meine PowerPoint, die kommt wahrscheinlich gleich. Und ich finde das so stark. Die Gemeinde, sagt die Bibel, ist Gottes Bauwerk. Er baut sein Wohnhaus. Gott baut durch die Gemeinde sein Haus. Gemeinde ist nicht das Gebäude hier, sondern die Gemeinde trifft sich in einem Gebäude. Das Haus Gottes ist nicht ein Gebäude. Das Haus Gottes ist auch nicht mal mehr ein Tempel. Selbst wenn der Tempel in Jerusalem aufgebaut werden würde, ist er nicht mehr das Haus Gottes. Das Haus Gottes wird gebaut aus lebendigen Bausteinen, aus Menschen. So, und wir sind als einzelne lebendige Bausteine in diesem wunderbaren Bauwerk. Die Gemeinde ist Gottes Bauwerk. Er baut sein Wohnhaus, sein Haus, in dem er wohnt. Ich will nur ein paar Verse rausnehmen. Und es gibt endlos viele Verse, die über den Bau der Gemeinde sprechen, dass sie das Haus Gottes ist. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo Gott sagt, wer die Gemeinde ist, zum Beispiel ist sie die Braut. Ja? Aber das ist nicht das Thema. Ich bleibe bei dem Bauhaus. Ich baue meine Gemeinde, sagt Jesus. Die Gemeinde ist Gottes Bauwerk. Er baut sein Wohnhaus. Judas 20 sagt, erbaut euch selbst auf euren allerheiligsten Glauben. Und in 1. Korinther 3, 9 bis 10 heißt es, Gottes Bau seid ihr. Ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das ist immer so. die ganzen Jahrzehnte hindurch, Marita und ich, wir haben einen Grund gelegt für Start neuer Gemeinden. Und wir wissen, es ist immer Gottes Bau. Jede Gemeinde, die wir gebaut haben und was noch gebaut werden wird, es ist Gottes Haus. Wir bauen sein Haus. So als Baumeister haben wir Grund gelegt, eine Grundlage gelegt, auf der andere dann immer wieder weiter aufbauen können, Gemeinde bauen können. Das Wort erbaut oder Bau, da kommt dieses Wort Oikodome. Oikodome, das ist im Hausbau, Oikos Haus. Gott sagt, meine Gemeinde wird so gebaut, wie man ein natürliches Haus baut. Nur das Haus, das ich baue, sagt Gott, das ist ein Haus aus lebendigen Steinen, aus Menschen und nicht aus Steinen. So, Epheser 2,22. In ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung, zu einem Haus Gottes im Geist. Wir werden aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Apostelgeschichte 20,32. Dem Wort seiner Gnade, welches euch aufzuerbauen vermag. Gott hat uns sein Wort gegeben. Dieses Wort hilft uns, uns selber aufzubauen und gemäß seinem Wort baut Gott selber uns auch auf. In all diesen Bibelstellen wird das Leben des Christen, wie ich schon sagte, mit einem Bauwerk verglichen. Gott selber baut seine Gemeinde. Auf wem wird die Gemeinde gebaut? Wer oder was ist ihr Fundament? Was ist denn nun das von Gott vorgesehene Fundament für das Leben eines Christen? Auf diese Frage gibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11 Antwort. Er sagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also der Grund, das Fundament, auf dem gebaut wird, ist Jesus Christus. Natürlich sagt die Bibel auch an anderer Stelle, die Gemeinde wird gebaut durch den Dienst der Apostel und Propheten. Das ist ja den Dienst, den Marita und ich über die Jahrzehnte tun, den apostolisch-prophetischen Dienst. Wir legen also die Grundlage für eine Gemeinde, auf der wieder andere weitergebaut werden. Nur, wir würden das nicht bauen können, wenn der Herr selber nicht dabei ist und seine Gemeinde baut. Dann würden wir einfach nur einen Verein gründen, einen Verein leiten. Das ist aber nicht, was der Herr möchte. Seid ihr da? Geht es euch gut? Warum? Okay, gut. Auf wen also wird die Gemeinde gebaut? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Niemand, niemand, niemand kann einen anderen Grund legen. Niemand. Gott hat ganz klar gemacht, niemand kann es, wenn jemand Gemeinde bauen will, dann geht das auf der Grundlage von Jesus Christus. Will man das anders machen, geht das nicht. Niemand kann einen anderen Grund legen. Wenn jemand sagt, ich will es anders machen, dann ist es nicht mehr Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu wird immer auf dem Fundament Jesus Christus gebaut. 1. Petrus 2,6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Das ist ein Zitat, das der Petrus aus Jesaja 28, Vers 16 aufführt. Da steht nämlich geschrieben, darum so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein. Und im Petrusbrief sagt er, er ist auserwählt, ein kostbarer Eckstein, ein kostbarer Grundstein. So, ich lege in Zion einen Grundstein. Diese Prophezeiung war 600 Jahre bevor Jesus in diese Welt kam. Und dann kam Jesus und jetzt macht der Petrus klar, hört zu Leute, dieser Grundstein, dieser Eckstein, dieses Fundament, auf dem einmal Gemeinde gebaut werden soll, dieser Jesus, auf dem gebaut werden soll, der ist jetzt erschienen. Der ist jetzt da. Das macht Petrus also ganz klar. Das wahre Fundament des Christenlebens ist Jesus Christus selber, nichts und niemand anderes. Kein Glaubensbekenntnis, keine Kirche, keine Denomination, kein Ritus, keine religiöse Zeremonie. Es ist Jesus Christus selber. Einen anderen Grund kann niemand legen. Es ist nur Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen. In Matthäus 16 ist es sicherlich wertvoll, dass wir uns das mal anschauen, was Jesus denn dort in dem Gespräch mit seinen Jüngern sagt. Das hat ja oft auch zu Fragen Anlass gegeben oder auch zu Missverständnissen. Ich würde das gerne mal in diesem Zusammenhang mit euch lesen. Matthäus 16, die Verse 13 bis 14. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere der Elia, ein anderer sagt wieder Jeremia oder einer der Propheten. Und dann kommt Jesus und sagt zu ihnen, ihr aber, Verse 15 bis 17, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Bar-Jona, also Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und dann sagt er in Vers 18, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hades ist das Totenreich. Im Alten Testament gab es zwei Bereiche, wo Verstorbene hingingen. Hades ist auf Griechisch, auf Hebräisch heißt das Totenreich Sheol. Und im Alten Testament, wenn ein Gottloser, ein Ungläubiger starb, der kam dann zum Beispiel in das Totenreich, in den Sheol, in den also Hades. So, wenn jemand gläubig verstorben ist im Alten Testament, dann kam er in Abrahams Schoß, so haben die Juden es genannt, oder auch im Paradies. Jesus selber verwendet auch diese beiden Begriffe, Abrahams Schoß oder auch Paradies. So, heute ist es so, oder sagen wir so, als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, dann ging er hinab ins Totenreich. So, da hat es oft Missverständnisse gegeben, weil die Luther hat zum Beispiel dieses Wort Hades immer mit Hölle übersetzt. So, die Amerikaner haben leider diesen Fehler weiter übernommen und pflegen diesen Fehler bis heute. Von daher gibt es manches Mal theologische Missverständnisse zwischen amerikanischen Theologen und deutschen Theologen. Dann ist so ein Amerikaner, der predigt, dass wenn du heute stirbst, dann gehst du direkt in die Hölle. Dann sagen wir, nein, das ist aber nicht wahr, weil in die Hölle kommt man erst nach dem tausendjährigen Reich beim Endgericht. Die Bibel nennt diese Hölle nennt sie Feuersee. Das ist die Hölle. Jemand sagte, für wen ist denn überhaupt diese Hölle geschaffen? Hat Gott sie für den Menschen gemacht? Nein, Jesus sagt das unmissverständlich. Er sagt, die Hölle ist geschaffen worden ursprünglich für Satan und seine Dämonen. So steht es geschrieben, nicht für Menschen. Satan aber hat gesagt, ich werde so viele wie möglich, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind, die werde ich von Gott wegziehen und ich werde dafür sorgen, dass sie mit mir in der Ewigkeit in der Hölle sein werden. Und es ist ihm ja auch sehr stark gelungen, die Menschen von Gott wegzuziehen. Im Neuen Testament, wenn ein Mensch stirbt, der nicht gläubig ist, dann kommt er auch ins Totenreich. Dieses Totenreich der Verlorenen, dort wartet er bis zum Endgericht. Wenn ein Gläubiger stirbt, dann kommt er direkt zum Herrn. Paulus nennt es auch so, er sagt, ich habe Lust abzuscheiden, zu sterben und beim Herrn zu sein, was auch besser werde. Als ich ein jüngerer Prediger war, da habe ich auch mal gedacht, ach, es wäre schön, jetzt schon von dieser Erde zu gehen und beim Herrn zu sein. Also heute sehe ich das anders. Heute will ich noch ein bisschen auf der Erde bleiben. Warum? Weil ich finde, das Haus Gottes auf dieser Erde ist noch zu klein. Ich will, dass das Haus Gottes groß wird. Das Haus Gottes wird aber nur größer, wenn Menschen zu Jesus Christus kommen. Wenn Menschen nicht zum Glauben kommen, dann wird das Haus Gottes auch nicht größer. Also, und es geht auch nicht darum, dass irgendwie zahlenmäßig mehr Gottesdienstbesucher sind. Es geht tatsächlich um lebendige Bausteine, die wirklich zu Christus gehören. Und mit ihnen baut Gott sein Haus. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass Gott die Zeltpflöcke einer Gemeinde vorhat, weiter zu spannen, und er sagt, spanne deine Zeltpflöcke weit, dann sagt Gott, mach Raum für mehr Menschen, die zum Glauben kommen. Das ist der Grund, er sagt, ich will, dass mein Haus größer wird. Ich will, dass mein Gebäude größer wird. Gott wohnt in einem Gebäude. Dieses Gebäude besteht aus dir und mir, aus Menschen, aus lebendigen Bausteinen. So, als Jesus starb am Kreuz von Golgatha, dann ging er in das Totenreich, 1. Petrus 3 wird uns das berichtet, er ging dort ins Totenreich zu den Verdammten, zu den Verlorenen, die einmal ins ewige Gericht kommen. Da heißt es, dass er dort war und leider steht auch in unserer Übersetzung geschrieben, er predigte ihnen, aber das steht so nicht geschrieben, es heißt, er heroldete, er brachte eine Proklamation. Da heißt es nämlich extra, die, die zu Noahs Zeit noch gelebt haben, die nicht glauben wollten, die sagten so ein Quatsch mit Gott und Glaube und so weiter. Und zu diesen ging Jesus hin ins Totenreich und sagt, hallo, hier bin ich. Ihr habt gesagt, der Noah spinnt, der Mose spinnt, der Abraham spinnt, all die alten testamentlichen Gläubigen, die spinnen. Aber ihr sagt hier, ihr habt das ganze Leben Gott abgelehnt und seine Existenz geleugnet. Aber hier bin ich, der Messias, von dem auch die Propheten gesprochen haben, dass er einmal kommen wird. Hier bin ich. Ihr seht, es ist die Wahrheit, was gewesen ist. Nur nützt diese Proklamation, diese Predigt, in Anführungsstrichen, nützt diesen nichts. Es war einfach nur, nehmt zur Kenntnis, ich bin gekommen. Dann wechselt es rüber zu 1. Petrus Kapitel 4. Und da heißt es, dass Jesus zu denen ging, dem anderen Bereich des Totenreichs, also zu Abrahams Schoß oder Paradies. Und da heißt es, dort brachte er ihnen das Evangelium. Er predigte, da ist er nicht Herolden, sondern er brachte die Frohbotschaft, das Evangelium. Und er sagt, ihr habt lange gewartet, dass dieser Messias einmal kommt. Ihr habt lange gewartet, dass er einmal eine ewige Erlösung für euch, eine Freilösung auch für euch schaffen wird. Seht, euer Glaube ist belohnt worden. Ihr habt zwar die ganze Zeit, manche haben ja Jahrtausende jetzt schon in diesem Abrahams Schoß im Paradies verbracht. Und Jesus sagt, hört zu, heute, bei dem Tag der Auferstehung, nehme ich euch mit zu meinem Vater und ihr werdet immer in der Gegenwart Gottes sein. So, und das geschah dann, als Jesus auferstand, da nahm er die Menschen, da nahm er die gläubig Verstorbenen zu Gott, gab sie dort ab, er brachte sein Blut ins Allerheiligste. Die Bibel sagt, das irdische Heiligtum ist ein Abbild von dem Himmlischen, von dem, was wir nicht sehen. Deshalb sollte es auch genauso gebaut werden. So war die Anweisung Gottes, den Tempel auch zu bauen. Es ist genauso, wie es im Himmel ist. Und dort brachte Jesus sein Blut hin. Dann kam er zurück und war 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs und lehrte sie nochmal über die Dinge des Reiches Gottes. Wir sehen also hier, wir gehen nochmal weiter auf diesen anderen Bereich ein. Also Jesus sagte dann zu dem Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten, die Pforten des Totenreichs, werden die Gemeinde nicht überwältigen. Sie wird nicht von Tod betroffen sein. Meine Gemeinde ist eine Gemeinde, die leben soll. Meine Gemeinde ist eine Gemeinde, die Leben bringen soll. Also sie ist nicht ein Totenverein. Sie ist nicht ein Verein, bei dem Gott nicht wirken kann, nichts passiert. Gemeinde ist etwas Lebendiges und nichts Totes. Und Jesus sagt, ich tue alles, was möglich ist, damit diese Gemeinde in Leben ist, dass diese Gemeinde in Kraft ist, dass diese Gemeinde in Gesundheit ist. Jesus sagt, ich tue all diese Dinge, damit das geschehen kann. Aber er braucht Mitwirkung. Um das zu verwirklichen, braucht er dich und mich. Sonst kann Gemeinde nicht gebaut werden. Ich würde gerne mal ein Zitat lesen von Derek Prince. Derek Prince war ein großartiger Bibellehrer, den ich sehr, sehr schätze. Er ist inzwischen bei Jesus. Er schaut das, was er gepredigt hat. Und gerade in Bezug auf diesen Bereich, du bist Petrus und so weiter, dass wir uns das nochmal anschauen. Du bist Petrus, das heißt Fels oder Stein, aramäisch Kephas. Okay, jetzt muss ich nochmal meine Nase putzen. Ein Zitat von Derek Prince, es ist etwas länger. Er sagt, manche glauben, weil ich fand, er hat das auch so schön zusammengefasst, manche glauben, Jesus habe damit gemeint, also du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Manche glauben, Jesus habe damit gemeint, dass der Apostel Petrus der Felsen sei, auf dem die christliche Gemeinde gebaut werden sollte, dass also Petrus gewissermaßen das Fundament des Christentums sei und nicht Christus. Die katholische Kirche hat ja Petrus zum Fundament gemacht, zur Grundlage. Die katholische Kirche sagt, auf Petrus und die nachfolgenden Päpste wird die Gemeinde gebaut, was natürlich nicht stimmt. Die Frage nach dem wahren Fundament ist aber so wichtig und von solch großer Tragweite, dass wir die Worte Jesu unbedingt ganz genau untersuchen müssen, um ihre wirkliche Bedeutung herauszufinden. In der griechischen Originalfassung des Neuen Testaments enthält diese Antwort, die Jesus dem Petrus gab, ein wohlüberlegtes Wortspiel. Auf Griechisch heißt Petrus Petros und das Wort für Felsen ist Petra. Jesus machte, also ne, Petra kennt ihr, Petra, wenn jemand Petra, heißt jemand Petra hier heute Abend, nicht? Dann wärst du also ein Felsen. Okay. Auf Griechisch heißt Petrus Petros und das Wort für Felsen ist Petra. Jesus macht ein Wortspiel aus der Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Begriffen und sagt, du bist Petrus, also Petros, und auf diesem Felsen Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Obwohl die beiden Worte durchaus einen ähnlichen Klang haben, ist ihre Bedeutung doch sehr verschieden. Petros heißt so etwas wie kleiner Stein, Kieselstein. Petra bezeichnet einen großen, riesigen Felsen. Der Gedanke, eine Gemeinde oder Kirche auf einem Kieselstein aufbauen zu wollen, ist so absurd, dass Christus das gar nicht gemeint haben kann. Jesus benutzt vielmehr dieses Wortspiel, um die Wahrheit, die er vermitteln möchte, besonders deutlich zum Ausdruck zu bringen. Er identifiziert Petrus nicht mit dem Felsen, sondern stellt vielmehr den Gegensatz heraus. Er weist darauf hin, wie klein und unbedeutend der Stein Petrus ist, verglichen mit dem riesigen Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut werden soll. Derek Prince fährt fort, diese Tatsache wird sowohl von der Logik als auch von der Bibel her bestätigt. Wenn die Gemeinde Jesu wirklich auf dem Apostel Petrus gegründet worden wäre, wäre sie das schwächste und unsicherste Gebäude, das man sich vorstellen kann. Einige Verse weiter lesen wir nämlich in demselben Kapitel des Matthäusevangeliums, wie Jesus anfing, seine Jünger darauf vorzubereiten, dass er in Kürze von den Menschen verworfen und gekreuzigt werden würde. Dann heißt es in dem Bericht weiter, und Petrus nahm ihn, als Jesus sagte, ich werde sterben, und er bereitete sie darauf vor, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr. Dies wird dir nicht widerfahren. Jesus wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Hier wirft Jesus Petrus direkt vor, von einer menschlichen Denkweise, ja sogar von den Einflüsterungen des Satans persönlich beeinflusst zu sein. Wie könnte solch ein Mann das Fundament für die gesamte Gemeinde Christi sein? Später lesen wir dann in den Evangelien, dass Petrus anstatt Christus vor einer Dienstmagd zu bekennen, seinen Herrn dreimal öffentlich verleugnete. Sogar nach der Auferstehung Jesu und nach Pfingsten ließ sich Petrus, wie Paulus in Galater 2, 11 bis 14 schreibt, von seinen Landsleuten derart Angst machen, dass er an einem gewissen Punkt in Bezug auf die Wahrheit des Evangeliums zu Kompromissen bereit war. Kennt sicherlich diese Geschichte? Petrus war mit den Heidenchristen zusammen und da hat er einfach alles auch gegessen, was so aufgetischt wurde. Und jetzt auf einmal kommen Judenchristen in die Gemeinde und Petrus sagt, ich esse das nicht. Und dann fing er an zu heucheln und dann brachte die ganze Gemeinde dazu, mit ihm zu heucheln und den christlichen Juden etwas vorzumachen. Paulus nimmt öffentlich Stellung und sagt, Petrus, du bist ein Heuchler. Und er korrigiert ihn vor der ganzen Versammlung und sagt, Petrus, das, was du gerade tust, das ist nicht in Ordnung. Es steht also fest, dass Petrus kein Fels war. Er war ein liebenswerter, impulsiver Mann, ein geborener Führer, aber ein Mensch wie du und ich mit allen Schwächen und Fehlern der menschlichen Natur behaftet. Der einzige Fels, auf dem sich echter, stabiler, christlicher Glaube gründen kann, ist Jesus Christus selber. Auch im Alten Testament finden wir diese wichtige Tatsache bezüglich des Fundaments für jeden wahren, schriftgemäßen Glauben bestätigt. Soweit Derek Prince. In Psalm 18, Vers 2 heißt es, ich will euch ein paar Verse einfach dazu bringen. Der Herr ist mein Fels, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Im Psalm 62, 1 und 2 heißt es weiter, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung oder mein Heil. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung ich werde kaum wanken. In Versen 5 bis 7 fährt er fort, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Feste. Ich werde nicht wanken. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Also Petrus macht hier ganz klar und deutlich, und ich denke, noch klarer kann man es nicht ausdrücken, der Psalmist macht deutlich, dass der Herr selber der Fels ist. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 geht Petrus her und sagt, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Also es ist Apostelgeschichte 4, Vers 12, Petrus selber sagt es. Wenn wir in diesen Verse, in den Psalmen hineinschauen, dann stellen wir fest, das Wort Fels kommt allein in dem Psalm 62, in diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, da kommt das Wort Fels dreimal vor und das Wort Rettung oder Heil viermal. Die Worte Fels und Heil sind in der Bibel fest und untrennbar miteinander verknüpft. Beides liegt in einer Person, und zwar in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Das Wort, das durch die Wiederholung des Wortes nur, oder was durch die Wiederholung des Wortes nur besonders deutlich unterstrichen wird, nur er ist der Fels. Also es ist kein Mensch. Der Fels ist kein Mensch, sondern Gott selber ist der Fels. Man muss sich das so vorstellen. Da ist Jesus, er unterhält sich mit Petrus und den anderen Jüngern. Er sagt ja dann auch im Anschluss, ich werde dir das Himmelreich Schlüssel geben. Was du binden wirst, wird gebunden sein. Was du löst, wird gelöst sein. Aber in Matthäus 18 sagt er das zu allen Jüngern. Ich gebe euch allen die Schlüssel des Himmelreichs. Also nicht nur Petrus. Also man muss die Schrift eigentlich immer auch komplett lesen, gesamt lesen und nicht nur einen Vers herausnehmen, der dann irgendwie passt. Nur er ist mein Fels, nur er. Ich sagte bei Petrus, bestätigt das auch ganz klar und unmissverständlich in Apostelgeschichte 4,12. Ich lese es noch einmal. Er sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Dieses Wort müssen steht tatsächlich da so. Also ich glaube, ich habe ein oder zweimal das Wort müssen gefunden in der Bibel. Sonst ist es immer, ihr werdet oder es wird und so weiter und so fort. Okay, also ist der Herr Jesus Christus und nur er allein der wahre Fels, in dem das Heil ist. Wer auf diesem Fundament baut, der kann mit David ganz klar sagen, nur er ist mein Fels und meine Rettung. Nur er ist mein Fels und meine Rettung. Es gibt keinen anderen. Es ist in keinem anderen Heil. Und diese Grundlage, wie wir anfangs sagten, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der von Gott selber gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Petrus fährt ja dann fort, auch da will ich aus dem ersten Petrusbrief, da hatten wir schon was zitiert, aber das würde ich gerne nochmal mit euch jetzt anschauen. Einmal weiter. Ja, jetzt. Genau, 1. Petrus 2, 4 bis 5. Zu ihm kommend, also spricht von uns, als zu einem lebendigen Stein. Jesus wird hier als ein lebendiger Stein bezeichnet. Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, oikodomeo, als ein geistliches Haus. Gott sagt, lass dich als Gläubiger einfügen in das geistliche Haus, nämlich Gemeinde. Ohne Menschen gibt es keine Gemeinde. Du und ich, wir werden in gleicher Weise wie Jesus als lebendige Steine bezeichnet. Ich denke auch, wenn Jesus und die Jünger dort sprachen, er sagt, du bist Petros, also ein Kieselstein. Und dann, wir sehen natürlich nicht die Mimik, wir lesen nur den Text da. Aber ich stelle mir das so vor, dass Jesus sagt hier, du bist Petrus, du bist dieser Kieselstein, du bist nur ein kleiner Stein. Und dann zeigt Jesus auf sich, aber auf diesen Felsen, da werde ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen, da baue ich meine Gemeinde. Aber da ist noch ein anderer Hintergrund, den werden wir uns ein andermal anschauen. Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Und Petrus sagt hier, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Euch nun, ich habe zwei Verse übersprungen, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein, wörtlich zum Haupt der Ecke geworden. Und für die Ungläubigen ist er ein Stein des Anstoßes, Proskoma, Anstoß, Gelegenheit zum Stolpern, Fehltritt. Und ein Fels des Ärgernis geworden, ein Skandalon, da kommt unser Wort Skandal her. So, Jesus ist dieser Eckstein, er ist dieses Fundament, auf dem Gemeinde gebaut wird. Was ich stark fand, was der Herr auch sagt, in 1. Petrus 2, Vers 4, er sagt, bei Gott ist er auserwählt und kostbar. Also Gott sagt, mein Sohn ist mir etwas ganz Wertvolles, er ist mir kostbar. Und jetzt sagt Petrus, er sagt, euch nun in Vers 6, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Als ich das las, habe ich so gedacht, was ist uns Jesus wirklich wert? Ist er, eine andere Übersetzung sagt, für uns ist er große Wertschätzung. Schätzen wir ihn wert? Ja, wir singen so ein Lied, Herr, du bist mir teurer als Silber, kostbarer als Gold. Ist das wirklich so? Ist er uns kostbar? Ist er uns wertvoll? Ich glaube, dass wir am besten unsere Wertschätzung Jesus gegenüber ausdrücken können, indem wir in seinen Fußstapfen ihm nachfolgen. Die Schrift erklärt es auch so. Sind wir gerecht geworden durch den Glauben? Ja, sind wir, oder? Ja. So, er sagt, wenn wir nun gerecht geworden sind und wenn wir sagen, wir sind gerecht, dann sind wir auch verpflichtet, so zu leben, in Gerechtigkeit zu leben, wie er gerecht ist. Das heißt also, es ist nicht so, wir haben ja manchmal so ein bisschen ich kann ja machen, was ich will, das Blut Jesu ist ja da, er vergibt, es reinigt mich von aller Ungerechtigkeit und dann gehen wir los, die nächste Runde, machen den nächsten Sündigen wieder und dann kommen wir wieder zu ihm und dann sagen, oh Jesus, tut mir leid, ich habe ja schon wieder gesündigt. Also das ist im Prinzip ist es nichts anderes, als wenn du katholisch zur Beichte gehst. Nur das Blut Jesu, wenn du so kommst, er reinigt dich tatsächlich, weil er es versprochen hat. Aber wenn wir so oberflächlich leben, zeigen wir auf keinen Fall, dass wir ihn wertschätzen. Wenn wir jemand wertschätzen, wenn uns jemand kostbar ist, dann bringen wir das auch in unserem alltäglichen Verhalten, in unserem Lebensstil mit diesem Menschen, mit dieser Person gegenüber zum Ausdruck. Herr, es ist so wertvoll, auch was du für mich gemacht hast. Es war teuer für dich. Du hast bezahlt mit deinem Leben, damit ich gerecht werden kann und nicht mehr ein Sünder bin. Ich finde das so stark. So, Gott hat dich und mich nicht für die Hölle geschaffen. Ich sagte schon, die Hölle ist geschaffen für Satan und seine Dämonen. Aber jemand sagt, ja, wieso können die Sünder dann nicht auch einfach in den Himmel kommen? Bobby Schuller sagt es mal von Hour of Power. Er sagt, das ist genauso, sagt er, wenn du Alufolie in die Mikrowelle tust, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das knistert und flattert. Er sagt, bring einen Sünder in den Himmel. Das ist genauso, als wenn Alufolie in die Mikrowelle gelegt wird, so nach dem Bild. Da passt man nicht rein. Alufolie passt nicht für die Mikrowelle. Sie passt nicht. Ein Sünder passt nicht für den Himmel. Deshalb ist Gott ja gekommen und hat gesagt, jeder, der Sünder ist, kann gerechtfertigt werden, kann gerettet werden. Und wir werden gerechtfertigt in dem Moment, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Es wird ja oft so im evangelikalen Bereich gesagt, wir sind Sünder und werden immer Sünder bleiben. Das ist natürlich nicht wahr. Der Römerbrief sagt ganz klar und deutlich, wir waren Sünder, jetzt aber sind wir Heilige und Gerechte. Wir waren Sünder, wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige und Gerechte, die in der Lage sind zu sündigen. Aber wir werden von der Bibel nicht mehr Sünder bezeichnet. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sind wertvoll. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Ich habe das mit dem Felsen erklärt, dass Petrus auf keinen Fall der Felsen ist, sondern ein Kieselstein und die Gemeinde auf Jesus gebaut wird. Und ich möchte, dass wir uns zum Abschluss einfach mal innerlich anschauen oder es vor unsere Augen gehen lassen. Vielleicht auch morgen, dass du mal rausgehst irgendwo, setz dich auf eine Bank, genieß die Sonne und denke darüber nach, Jesus, du bist mir kostbar und wertvoll. Ich schätze dich wertvoll. Wertgeschätzt. Du bist wertgeschätzt in meinem Leben. Fang das mal an zu sprechen. Du wirst merken, es macht etwas mit dir. Du wirst merken, dass du auf einmal keine Lust mehr hast, das Dinge oberflächlich zu leben oder zu betrachten. Nein, Herr, du bist mir zu wertvoll, zu kostbar, was du getan hast für mich. Und wir sind ja gerechtfertigt. Wir sind angenommen, wir hatten erst das Wort, angenommen, ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber, wir gehören zu ihm. Und das ist so stark, was er hier sagt. Jetzt haben sie mir die Folie wieder geklaut. Okay. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist dieser Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes. Ein Stein des Anstoßes, also erstmal wird er von den Ungläubigen verworfen. Wir brauchen keinen Jesus. Hör mal auf mit Jesus, nur in Jesus ist Rettung. Aber Gott hat es so beschlossen. Es ist in keinem anderen Heil, ist doch kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden müssen, als der Name Jesus. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt, ja, nach Rom führen viele Wege, richtig, aber in den Himmel nur einer. In den Himmel geht es nur über Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zum Heil, der einzige Weg, einmal in Ewigkeit bei Gott zu leben, ist über Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Niemand, sagt Jesus, niemand, niemand, genauso wie niemand einen anderen Grund legen kann. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, es sei denn, er hat mich in seinem Leben. Ohne dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, kommen wir nicht zum Vater. Für die Ungläubigen ist das natürlich so ein Quatsch. Sie werfen es weg. Das will ich nicht. Oder er sagt hier auch in Vers 8, und ein Stein des Anstoßes. Proskoma, Anstoß, Gelegenheit zum Stolpern. Dieser Jesus ist ein Grund, er bringt Leute zum Stolpern. Ich glaube, Ulrich Parzani, glaube ich, hat ein Buch geschrieben, irgendwie Fehltritt in dieser Richtung. Hä? Bitte stolpern, genau, bitte stolpern. Und dieser Jesus ist ein Stolperstein. Entweder wir stellen uns auf diesen Felsen Jesus und wir werden gerettet, wir werden erhöht. Und die Bibel sagt, wenn jemand da ist, der sagt, auf diesen Felsen Jesus stelle ich mich nicht, ich weigere mich, dann sagt die Bibel, dann wird dieser Felsen auf ihn krachen und ihn zermalmen. Also besser ist, man stellt sich drauf. Aber für die Ungläubigen ist er ein Grund zum Stolpern. Weil überall, wo wir hinkommen, wir sagen, hey, es gibt nur einen Weg in den Himmel, das ist Jesus. Ihr schon wieder mit eurem Jesus. Das ist ein Ärgernis, so ein Skandal. Ich tue so viele gute Werke, oder wie sagte mir jemand auf der Straße, ich zahle mal Kirchensteuer. Wenn ihm das nicht reicht, dann kann er mir gestohlen bleiben. Naja, es reicht ihm gar nicht, weil er hat die Kirchensteuer auch gar nicht eingeführt. Das ist ja eine Sache, die Menschen eingeführt haben. Von daher kann man sich auf sowas alles gar nicht ausruhen, denn mit der Kirchensteuer, nein, außerdem selber schuld. Jemand sagt, ich muss die Kirchensteuer zahlen, nee, selber schuld. Sag ich, als ich Christ wurde, bin ich ausgetreten, ich zahle keine. Ja. So, also ist ganz klar und deutlich. So, aber für die Ungläubigen ist das ein Stolperstein. Und das ist dann, was die Gesellschaft sagt. Ihr Bibeltreuen, ihr Bibelgläubigen, ihr seid Fundamentalisten. Ja, wenn du so willst, bin ich gerne ein Fundamentalist, weil ich stehe auf dem Fundament Jesus. Ich stehe auf dem Fundament Jesus und dort bin ich in Sicherheit. Und für die Ungläubigen ist das so ein Stolperstein. Überall, wo man dir und mir begegnet, zumindest wenn man mir begegnet, dann weiß man, niemand kommt zu Gott außer durch Jesus. Da muss man drüber stolpern. Entweder man nimmt Jesus an und stellt sich auf den Felsen oder man stolpert und haut sich die Nase wund. So. Und es ist ein Skandal. Es ist ein Ärgernis, ein Skandalon. Aber was mir noch auffällt hier, dass Petrus selber den Herrn Jesus Petra nennt. Seht ihr das in Vers 8? Ein Stein des Anstoßes für die Ungläubigen, Gelegenheit zum Stolpern und ein Fels Petra des Ärgernisses. Hier bezeichnet Petrus selber Jesus als den Fels. Und Petrus macht dadurch auch ganz klar deutlich, ich bin nicht der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird, sondern Jesus ist das Fundament, auf dem Gemeinde gebaut wird. Er ist die Grundlage, auf ihm bauen wir. Ich werde einen zweiten Teil hiervon machen. Da werden wir uns das anschauen. Wie fängt man denn nun an, auf diesem Felsen Christus zu bauen? Wie macht man das? Wie bauen wir praktisch auf diesem Felsen? Wie sieht Gott die Sache? Das machen wir dann ein andermal weiter. Es ist in keinem anderen Heil, kein anderer Name den Menschen gegeben, dem sie gerettet werden müssen, als nur der Name Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen. Wenn jemand Gemeinde bauen will, Kirche Jesu Christi bauen will, dann geht das nur auf dem Fundament Jesus Christus. Wenn es jemand anders versuchen will, ist es nicht mehr Gemeinde. Wenn jemand sagt, ich habe eine neue Methode, Gemeinde zu gründen, dann ist es höchstens ein Verein, aber es ist keine Gemeinde. Gemeinde wird auf der Grundlage von Jesus Christus gebaut. Niemand, Gott sagt, niemand kann einen anderen Grund legen. Niemand als der, der schon gelegt ist. Gott selber hat das so entschieden. Und das ist gut so. So sind wir alle gleich. Ob arm, ob reich, ob krank, ob gesund, ob intelligent oder nicht intelligent. Die Bibel sagt, das Evangelium, das Wort Gottes und in den Himmel zu kommen, ist so easy, ist so leicht. Es steht, sogar ein Tor kann nicht irren. Das heißt, selbst der größte Dummkopf kann hineinkommen. So einfach ist das. So einfach ist das. Ja, egal, wer du bist. Aber es geht niemals über Geld, es geht niemals über Leistung. Ist ein Geschenk. Wir werden aus Gnade gerechtfertigt, umsonst. Aber jetzt fangen wir an, in dieser Gerechtigkeit auch zu leben. In den Werken zu leben, die Gott für uns vorbereitet hat, vor Grundlegung der Welt. Das zeichnet unser Christenleben aus. Wir sind anders. Wir sind anders als andere Leute. Wir sind nicht mehr wie früher. Okay, hallo? Okay, das wollte ich euch einfach mal so darlegen nochmal. Mit diesem Felsen, also ihr habt es eindeutig, dieser Fels ist Jesus. Ich lade dich ein, dich auf Jesus einzulassen. Wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich habe noch keine Beziehung zu diesem Jesus, dann solltest du diesen Jesus in dein Leben aufnehmen und dich auf dieses Fundament stellen, auf diesen Felsen. Da bist du in Sicherheit. Ich hoffe, wenn du jetzt auch das Alte Testament liest, du wirst so oft über Fels stolpern. Du weißt, von wem der Psalmist, gerade David, schreibt, der Herr, Jesus ist der Fels. Er sagt zum Beispiel manchmal, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, also der Herr, Gott hat gesagt zum Herrn Jesus. Also er spricht da auf diese Dreieinigkeit an, Vater, Sohn und der David sagt, und den Heiligen Geist nimm ich von mir. Also David lebte in diesem Beziehungsgeflecht von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er bezeichnet den Herrn Jesus als den Felsen. Es ist der Fels. Und der Fels, auf dem ich stehe, der Fels, bei dem ich in Sicherheit bin, der Fels, der nicht wanken wird, alles mag erschüttert werden um mich herum, aber die zu Christus gehören, die sind auf einem sicheren Felsen. Ich lade dich ein, auf diesen sicheren Felsen zu kommen, dein Leben ganz bewusst Jesus anzuvertrauen, weil nur in ihm hast du ewiges Heil und Rettung. Nicht durch Religion, nicht durch ein Ritual, nicht durch eine Kirchengemeinde, auch nicht durch die Citykirche, hier kommst du in den Himmel. Alleine durch Jesus Christus. Er ist das Fundament. Egal wie toll du dein Glaubensbekenntnis formulierst, das bringt dich nicht in den Himmel. Das Einzige, was dich rettet und dir Sicherheit bringt, ist der Fels Jesus Christus. Und du verstehst, was er sagt. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Auf mich selber. Aber da ist, wie gesagt, noch ein weiterer Punkt. Den schauen wir uns dann nächstes Mal an. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und schätze ihn mal wert diese Woche. Herr, du bist mir kostbar. Du bist mir wertvoll. Ich schätze dich wert. Es ist mir nicht egal, wie ich lebe. Es ist mir nicht egal, was ich rede. Es ist mir nicht egal, wie ich mich verhalte. Nein, ich bringe dir gegenüber, Herr, meine Wertschätzung zum Ausdruck. Auch darin, wie mein Lebensstil ist. Und du wirst merken, du wirst von dieser Kostbarkeit, von diesem Schönen schmecken. Die Bibel sagt, schmeckt doch mal, wie freundlich der Herr ist. Das kann man schmecken. Schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Ja. Ich las mal von einer Gemeinde, ja, die Lobpreiser können ruhig kommen, die haben, wenn man in diese Gemeinde kam, und dann war so, während der Gebetszeit, dann saß die Gemeinde immer nur da und machte, ein Gast kam rein und sagt, was macht ihr denn? Ja, wir schmecken, wie freundlich der Herr ist. Also die saßen in den Reihen und schmatzten. Der Herr, also die schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Also ganz praktische Art. Aber geh nochmal, Herr, ich will dich wertschätzen. Wie kann ich das zum Ausdruck bringen, wie kostbar und wertvoll du bist? Red mal mit ihm, er liebt dich, er ist auf deiner Seite.